Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Miriam C.
Vor 2 Jahren wurde auf den indisch-britischen Autor Salman Rushdie ein Mordanschlag verübt. Er wurde während einer Lesung niedergestochen, überlebte dieses Messerattentat nur knapp und er schrieb ein Buch darüber.
I remember lying on the floor watching the pool of my blood spreading outward from my body. That's a lot of blood, I thought. And then I thought, I'm dying. It didn't feel dramatic or particularly awful. It just felt probable.
Salman Rushdie erinnert sich hier in seinem Memoir Knife daran, ja, wie er auf dem Boden lag in einer Blutlache und wie er dachte, er sterbe. Das fühlte sich aber gar nicht dramatisch an oder schrecklich, sondern einfach nur wahrscheinlich. Mit solchen Sätzen, mit diesem Buch tourt Salman Rushdie gerade durch Europa. Unter strengen Sicherheitsauflagen, mit Polizeischutz und vor einem kleinen, ausgewählten Publikum ist der Schriftsteller Salman Rushdie gestern Abend in Hamburg aufgetreten. Er sprach über sein aktuelles Buch Knife, also Messer auf Deutsch. Und er sprach auch über den Mordanschlag, der vor 2 Jahren auf ihn verübt wurde. Und ja, er sagte, was für eine gute Laune er seitdem habe, seitdem er sich wieder erholt. Denn schließlich war ja gar nicht vorgesehen, dass er diesen Anschlag überlebte.
If you recover from something like this, it kind of puts you in a good mood because it wasn't supposed to happen. You know, I wake up in the morning and I think, still here.
In seinem Buch Knife hat Salman Rushdie auch den Attentäter selbst eingebaut, der ihn ermorden wollte.
He tried to own me by killing me. And I thought I'm going to imagine myself into his head and create him on the page as a character.
Salman Rushdie sagt hier, er habe versucht, sich in den Kopf seines Attentäters hineinzudenken, ihn zu einer Buchfigur zu machen, ihn, diesen jungen Typen ohne Vorstrafen, der ja auch nur 2 Seiten aus seinem Buch gelesen hat. Und das reichte offenbar aus, um diesen Mord zu planen. Wenn er, so Rushdie, wenn er sich so eine Figur ausgedacht hätte, dann hätte doch sein Verleger zu ihm gesagt, also das, mein Lieber, ist überhaupt nicht überzeugend. Ja, mit so viel Humor hat es Salman Rushdie gestern Abend in Hamburg formuliert. Am Donnerstag stellt Rushdie sein aktuelles Buch Knife, Gedanken nach einem Mordversuch auch in Berlin vor. Und hier im Deutschlandfunk Kultur berichten wir dann natürlich, wie das war. Dorothy Parker, die war im New York der 1920er und 30er Jahre eine der herausragenden Schriftstellerinnen. Sie war berühmt, ja geradezu gefürchtet für ihre Literatur und für ihre Theaterkritiken, für ihre scharfe Zunge, die sarkastischen Verrisse, die sie schrieb. Und Dorothy Parker schrieb auch Gedichte. Die waren tatsächlich nicht weniger zynisch. Es ging immer wieder um enttäuschte Liebe, aber auch um politische Themen, um das Denken und um die Menschen ihrer Zeit. Diese Gedichte von Dorothy Parker, die wurden in Deutschland erst schändlich spät entdeckt. 2017 erschienen sie erstmals in einer deutschsprachigen Übersetzung. Und jetzt gibt es einen zweiten Band mit Gedichten von Dorothy Parker, Unbezwungen heißt er. Und erneut hat Ulrich Blumenbach diese Gedichte von Dorothy Parker ins Deutsche übersetzt. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Blumenbach.
Guten Morgen, Frau C.
Ja, Sie haben ja, Herr Blumenbach, wirklich die Weltgrößen der US-Literatur übersetzt. David Foster Wallace, Truman Capote, auch so ein erfolgreicher Gegenwartsautor wie der Pulitzer-Preisträger Joshua Cohen, den übertragen Sie ins Deutsche. Wie sind Sie denn neben diesen Klassikern jetzt auf Dorothy Parker gestoßen?
Ach, kennengelernt habe ich sie schon im Studium und schnell lieben gelernt. Aber es hat dann tatsächlich noch Jahrzehnte gedauert und einen Anstups von meiner Lieblingskollegin Maria Hummel gebraucht, bis ich dann tatsächlich Übersetzungen Sabine Dörlemanns Verlag angeboten habe.
Man kann sich ja wirklich an Dorothy Parkers Biografie so festlesen, sie als diese einzige Frau in der ersten Riege der New Yorker Theaterkritiker, diese schillernde Gestalt in New York, Autorin für die Vanity Fair, Drehbuchautorin in Hollywood. Was ist Ihnen denn für eine Autorinnengestalt entgegengestiegen aus diesen Gedichten, die Sie jetzt übersetzt haben?
Alles das, also aus den neuen Gedichten, die jetzt erschienen sind, alles das, was Sie sagen, hinzu kommt eben, dass sie im ersten Band, der eben schon vor ein paar Jahren erschienen ist, noch stärker Liebesgedichte und Liebeskummergedichte geschrieben hat. In den neuen beschäftigt sie sich eben weit mehr mit dem Alltag, mit Gesellschaft, mit Politik. ist also nicht mehr ganz so privat wie in den ersten zu Lebzeiten veröffentlichten Gedichten. Diese hier sind erst zu ihren Lebzeiten nur verstreut veröffentlicht worden und erst jetzt gesammelt worden vor ein paar Jahren in Amerika.
Ja, genau. Also Dorothy Parker hat diese Gedichte in diesem Band unbezwungen, also nicht selbst, wie die Gedichte aus ihren Lyrikbänden, eben in Buchform gesammelt,
genau.
Sind so verstreut erschienen. Was sind das denn für Gedichte? Gelegenheitsgedichte oder manchmal auch so Fingerübungen vielleicht?
Fingerübungen sind es bei Dorothy Parker fast nie, weil sie dafür einfach zu gut war. Nein, das sind alles, sie nannte sie selber Light Verse, leichte Verse, das sind sie aber nicht. Sie, Parker beherrschte den ganzen Formenplatz der Lyriktradition und hat ihn bedient mit ihren Gedichten. Aber ja, eben vom Inhalt her ist es eben neu. Sie schreibt über Theater, Hochzeiten von Royals, über Expeditionen, die abenteuerlich verlaufen durch Nordamerika und Alaska. Alle Themen, die einfach damals in den Zeitungen präsent waren, werden auch Themen ihrer Gedichte.
Ja, Themen der Zeitung, sagen Sie jetzt. Ich fand, es sind auch oft, oder Sie schreiben das auch selbst in Ihrem Nachwort, in so einer Art Nachwort, das Sie anstellen, Herr Blumbach, es sind so alltagsnahe Texte. Und Sie sagen sogar, daraus entstehen dann Bruchstücke einer Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Was meinen Sie damit?
Genau das, was ich sage. Man erfährt aus Ihren Gedichten ganz viel über den Alltag der 20er und noch 30er Jahre. Sie hat ja recht früh aufgehört, Lyrik zu schreiben, aber deswegen brauchen diese Gedichte heute auch tatsächlich Anmerkungen, um einfach ihre Anspielungen zu verstehen auf Schauspieler ihrer Zeit, Politiker ihrer Zeit und so weiter.
Mhm.
Filmstars ganz oft.
Wir lesen jetzt in Unbezwungen beide, also das englische Original steht immer auf der rechten Seite und Ihre Übersetzung dann, Herr Blumenbach, das Original steht auf der linken Seite und Ihre Übersetzung, Herr Blumenbach, dann auf der rechten. Und da fällt dann schnell auf, wenn man eben diese beiden Versionen vergleicht, dass sie teilweise frei übersetzen und sich auch, das fand ich interessant, eben Ausdrücken bedienen, die so eigentlich aus der Alltagssprache unserer Gegenwart stammen, also die vielleicht Dorothy Parker noch gar nicht gekannt haben kann. Was für eine Idee sind Sie denn gefolgt bei diesen Übersetzungen? Vielleicht gerade, wenn Sie so anachronistische Entscheidungen getroffen haben.
Ich wollte sie einfach aktualisieren und habe deswegen ganz bewusst tatsächlich, wie Sie sagen, zu Anachronismen gegriffen. Sie hat die hat sich der Originalsprache und des Slangs ihrer Zeit bedient. Viele Ausdrücke, die aus ihren Gedichten stehen, dann erstmals als Erstbelege im Oxford English Dictionary. Und ich hatte tatsächlich, wie Sie sagen, keine Skrupel, mich beim heutigen Vokabular, bei heutigen Anspielungen zu bedienen, um ihre Gedichte nach 100 Jahren einfach wieder lebendig zu machen.
Ich gebe mal ein Beispiel aus dem Titelgedicht Unbezwungen. Da übersetzen Sie: Auch wenn ich Boy im Wortschatz habe, auch wenn nach Aldi als Witz ich bring, denk dran, noch nie habe ich ungeniert dich gefragt, na, alles fit im Schritt? Und das im Original von 1921. Also schon ungewöhnliche Entscheidungen, die Sie hier treffen, Herr Blumenbach, oder?
Klar, und Sie können es mutig nennen, oder ich selber nenne es mutig, aber ich werde vermutlich von Kritikern auch, wie an ihrer Skepsis ja zu spüren ist, jetzt vielleicht auch dafür verrissen. Nur gerade dieses Titelgedicht, Unbezwungen, ist eine Phrasenkritik, ist eine Kritik gängiger Phrasen. Wenn ich das irgendwie wörtlich übersetzt hätte, wäre der ganze Effekt, wäre die ganze Komik dieses Gedichts heute völlig verpufft. Deswegen habe ich da eben tatsächlich radikal, anachronistisch und selbstverständlich mit Begriffen und Wendungen, die Parker zu ihrer Zeit noch gar nicht kannte, agiert.
Und ist deswegen dieses Gedicht Invictus Unbezwungen, ist das deswegen auch das Titelgedicht geworden? Wegen dieser Sprache, dieses Sprachbewusstsein, der Sprachkritik auch, die in Parker liegt?
Vermutlich, wobei das eine Entscheidung der Verlegerin war. Ich hatte andere Titelvorschläge gemacht.
Verraten Sie einen?
Ja, eins war, also alles sind Zitate aus ihren Gedichten, die Fieberfracht des Denkens, den fand ich schön, weil es Gewicht darauf gelegt hätte, dass dieser Band eben deutlich intellektueller ist als die Liebesgedichte des ersten Bandes, oder die Bürde der weißen Frau, auch weil Sie haben es ein bisschen angedeutet, sie war eine der scharfzüngigsten Frauen in der New Yorker Szene ihrer Zeit, auch in dieser berühmten, am berühmten Roundtable im Algonquin Hotel. Sie hat die Geschlechterverhältnisse auf den Kopf gestellt, weil sie eben diesen ganz männlichen, zynischen Humor hatte, der damals für Frauen noch nicht vorgesehen war. Sie hat die Geschlechterverhältnisse zum Tanzen gebracht. Und das hätte für mich ein bisschen mehr angeklungen im Titel »Die Bürden der weißen Frau«.
Wie würden Sie denn überhaupt die Stimmung in diesen Gedichten beschreiben, wenn man das überhaupt zusammenfassen kann? Also bei mir sind tatsächlich auch hängen geblieben diese Landsehnsucht-Gedichte, diese Flucht aus der Großstadt, die da auch oft drin ist und die dann manchmal ein bisschen melancholisch wird, aber dann am Ende eines Gedichts doch immer ins Zynische kippt. Also am Ende des Gedichts Idyll, da heißt es zum Beispiel, jetzt wo du nachgedacht, lang unbeirrt, also lang über die Idylle, das Liebesglück nachgedacht, ist es nicht toll, dass da nie was draus wird. Also am Ende wird's doch immer, endet's doch immer zynisch oder sarkastisch, irgendwie bei Park erscheint mir.
Ja, richtig. Sie baut eine Erwartungshaltung auf, aus Sehnsucht, aus Verlangen, ob jetzt nach anderen Menschen oder nach anderen Landschaften, exotischen Landschaften. Und in den letzten Versen zieht sie einem in aller Regel den Boden und den Füßen weg und man knallt auf die Schnauze.
Mein Lieblingsgedicht ist »The Black Lady«, »Die Dame hinter mir«, heißt das in ihrer Übersetzung. Und da geht es um eine, ja, so mysteriöse, auch eine irgendwie unheimliche Gestalt, über die dieses lyrische Ich in diesem Gedicht eigentlich überhaupt nichts weiß. Aber wo ich hinkomme, sitzt sie im Parkett, übersetzen Sie, Herr Blumenbach. Also es ist so eine Figur, die in dieser riesigen Stadt New York scheinbar einem immer auf den Fersen ist. Also was ist das für eine Situation, in der diese Dame immer hinter einem sitzt?
Also erstmal toll, dass Sie das auch mögen, weil es eins meiner absoluten Lieblingsgedichte in dem Band ist, weil es einfach so eine ungeheure Rasanz entfaltet, einfach durch die Strophenform. Nein, durchs Metrum, Entschuldigung. Was das für eine Situation ist. Parker fühlte sich verfolgt oder hat dieses Gedicht geschrieben mit dem lyrischen Ich einer Frau, die sich verfolgt fühlt von einer anderen Frau, die überall im Kino, im Theater, sonst wo hinter ihr sitzt und ihr den ganzen Kunstgenuss kaputt macht, indem sie dazwischen quasselt, indem sie bei Operetten die Arien mitsingt, aber immer falsch singt, also immer ein Ton daneben liegt und so weiter. Also einfach dieses vom restlichen Publikum genervt zu sein, hat sie in diesem Gedicht wunderbar rübergebracht, finde ich.
Und es fängt auch so dieses Theater oder das Parkett, wie Sie schreiben, den Publikumsraum, den Raum vor der Bühne so als eine Art Lebensraum oder auch ein zweites Wohnzimmer von Dorothy Parker ein.
Ganz genau, was es ja auch war. Sie sagten schon ganz am Anfang, dass sie eben als Theaterkritikerin bewundert, aber auch gefürchtet war. Und sie hat die frühen 20er Jahre hauptsächlich als Theaterkritikerin gearbeitet, hat manchmal 3, 4, 5 Besprechungen pro Woche geschrieben.
Dorothy Parker ist 1967 gestorben und die Dichterin Nora Gomringer, die das Nachwort zu diesem Band Unbezwungen geschrieben hat, die verehrt Parker sehr und sie träumt dann in ihrem Nachwort davon, Dorothy Parker einmal zum Abendessen zu treffen, dann mit ihr zu diskutieren über Schönheit, über Winnie the Pooh und über die Sprachspitzen von Parker. Was würden Sie denn Dorothy Parker fragen, wenn Sie die Chance dazu hätten?
Ich hoffe, ich bekäme überhaupt den Mund auf, weil ich vor lauter Bewunderung und Angst vor ihren Sprüchen gar nicht wüsste, was ich sagen sollte. Was ich Sie fragen wollen würde, nee, bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich weiß nicht, ob ich...
Also auch keine Übersetzungsrückversicherung, über die Sie sich den Kopf zerbrochen haben?
Na doch, das vielleicht, und zwar an der Stelle, die Sie eben angesprochen haben, diese Anachronismen, wie sie das gefunden hätte, ob sie der Meinung ist, dass ich damit vom Geist ihrer Gedichte abweiche oder im Gegenteil, was ich natürlich jetzt verteidigen oder als mein Plädoyer vorbringen würde, ob sie im Gegenteil der Meinung ist, man muss aktualisieren, um sie eben heute verständlich zu machen.
Ja, und ich bin mir sicher, Sie wären noch auf viele andere Themen gekommen, denn Dorothy Parker scheint mir wie eine Figur, mit der einem der Gesprächsstoff, glaube ich, nie ausgeht.
Nein, das ganz sicher nicht.
Ulrich Blumenbach im Deutschlandfunk Kultur über die Schriftstellerin Dorothy Parker. Vielen Dank, Herr Blumenbach, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Zee.
Unter dem Titel Unbezwungen sind die Gedichte von Dorothy Parker erschienen im Dörlemann Verlag. Ins Deutsche übertragen hat sie Ulrich Blumenbach und ein Nachwort hat Nora Gomringer beigesteuert. 416 Seiten, kosten 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ich, dieses Bündel aus Reflexen und einem gut erzogenen Willen. Ingeborg Bachmann ist eine Ikone der Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ihr Werk inspiriert bis heute. Die posthum erschienenen Veröffentlichungen waren ein Ereignis. Das Literaturhaus München widmet der österreichischen Dichterin, politischen Schriftstellerin und Stilikone nun eine umfassende Ausstellung.
Ich ernährt vom Abfall aus Geschichte, Abfällen von Trieb und Instinkt.
Unter anderem sind Briefe von Henry Kissinger, Nelly Sachs und Max Frisch zu sehen, die ihre intensive Liebes- und Arbeitsbeziehung zeigen. Außerdem seltene Ton- und Filmdokumente.
Ich, undurchdringlich, aus allen Materialien gemischt, verfilzt, unlöslich.
Ich bin es nicht, ich bin's. Die Ingeborg-Bachmann-Ausstellung ist noch bis Anfang November im Literaturhaus München zu sehen. Neurechts zerknirschte Wohlstandsverwahrlosung. So urteilte Kritiker René Hamann in der Taz über Oskar Röhlers Roman Selbstverfickung. SZ-Kritiker David Steinitz sah neben viel Weltekel auch Wahrheit und Humor, als Röhler seinen Protagonisten, einen abgehalfterten Filmregisseur, gegen Political Correctness, Frauen und sich selbst pöbeln ließ. Mit Bad Director hat Oskar Röhler seinen eigenen Roman nun auf die Leinwand gebracht.
Was ist schon ein Regisseur? Ja, ein Regisseur ist nichts, ist ein Regisseur. Der stellt ein paar Leute ins Bild. Das ist alles, was noch ein scheiß Regisseur macht.
Für den Schauspieler Oliver Masucci ist es bereits die dritte Zusammenarbeit mit Oskar Röhler, der für seinen neuen Film Buch und Regie übernahm. Bad Director ist jetzt im Kino zu sehen. Franz Kafka ist aus seinem Elternhaus nie ausgezogen, hat bei einer Versicherung gearbeitet und ist mit 40 Jahren verstorben. Eigentlich war das Leben des Schriftstellers arm an Aufregung und bot dem Drehbuchautor Daniel Kehlmann trotzdem genug Stoff, um daraus eine unterhaltsame Fernsehserie zu machen.
Weil es ja darum geht, wie entsteht aus diesem Leben seine Literatur. Das ist ja der einzige Grund, warum einen überhaupt dieses Leben interessiert, weil diese einzigartige, beklemmende, regelrecht ungeheuerliche Literatur daraus entstanden ist.
Die Serie ist hochkarätig besetzt, bizarr, absurd, um nicht zu sagen kafkaesk, und trotzdem sind die Fakten historisch absolut korrekt.
Du wirst nie Schriftsteller, wenn du nicht schreibst.
Ich schreibe ja.
Schreib mehr, dann wird es nicht gut.
Kafka, die Serie, zu sehen in der ARD-Mediathek.
Die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es erscheinen gerade eine Vielzahl von Büchern über Armut und soziale Ungleichheit. Gestern war erst die Autorin Ciani Sophia Höder hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast und sie sprach über die Lüge von der Chancengleichheit. Nicht nur in Deutschland sind diese Themen gerade populär, auch in den USA. Meine Kollegin Kim Kindermann, die hat jetzt ein Buch mitgebracht, das heißt Armut, eine amerikanische Katastrophe. Das ist eine Sozialstudie von Matthew Desmond und die führte im letzten Jahr unter anderem die Bestsellerliste der New York Times an. Hallo Kim.
Hallo.
Ja, worum geht's denn dem Autor Matthew Desmond mit diesem Buch? Eine amerikanische Katastrophe klingt vielleicht erstmal nach einer Zustandsbeschreibung?
Ne, es geht ihm nicht unbedingt darum, den Zustand als solchen zu beschreiben. Also er hält sich nicht damit auf, oder was, das klingt jetzt doof, aber er beschreibt jetzt nicht Menschen nacheinander, die in bitterer Armut leben und beschreibt deren Schicksal. Bei ihm kommen von diesen 38 Millionen Menschen, die in den USA in Armut leben, genau zwei vor. Die nennt er auch namentlich, die begleitet er kurz, beschreibt ihr Elend exemplarisch, um deutlich zu machen, Armut, das sagt er auch, Armut ist nicht nur körperlicher Schmerz, sondern Armut ist Instabilität. Und ihm geht es eigentlich mehr um die Ursachensuche. Und wie er das angeht, das ist, muss ich sagen, wirklich schlicht augenöffnend, informativ, klug und sachlich, mit einer wahnsinnigen Fülle an Daten und Fakten. Ein Drittel des Buches macht den Anhang aus. Also das zeigt wirklich, hier hat ein Forschender geschrieben. Aber wie er das macht, das ist unglaublich gut.
Apropos Ursachen, die er beschreiben will, hast du schon gesagt, Kim, jetzt haben die USA sicher kein Sozialsystem, das irgendwie mit einem deutschen vergleichbar wäre, aber natürlich gibt es da auch staatliche Hilfen. Warum greifen die nicht? Ist das eine von den Ursachen, die er da findet für diese Also genau, unglaubliche Zahl, 38 Millionen, 38 hat er gesagt, die in Armut leben.
Genau, Wahnsinn. Nein, also er besagt auch, das ist auch ein Grund, wieso er das Buch geschrieben hat, die Sozialausgaben, die sind nämlich gestiegen im Laufe der Jahre. Und er sagt, wie kann das sein, dass wir immer mehr ausgeben, aber die Kurve der Armut nicht sinkt, sondern die nimmt zu. Und er sagt eben, das Geld kommt selten bei den Armen direkt an, es versickert in den falschen Kanälen. Er nennt dann Beispiele, der Bundesstaat Maine etwa, der hat mit seinem Armutsbekämpfungsfonds ein christliches Ferienlager finanziert. Mississippi Gospelsänger bezahlt Dienstwagen für Abgeordnete und Vorträge für Footballstars. Aber das sind nur so Side-Aspekte. Was er sagt, der Hauptursache für Armut ist der Niedergang der Gewerkschaften. 10% der Amerikaner sind nur noch gewerkschaftlich organisiert. Und das, sagt er, das führt eben zu einem fehlenden Mindestlohn. Und es führt dazu, dass Konzerne die Arbeitsschutzgesetze konsequent beugen können. Und jeder Versuch, sich zu organisieren, einen Betriebsrat zu gründen, der wird verhindert mit der Androhung von Kündigungen. Vielleicht erinnern wir uns mal so ein bisschen, als es Amazon hier die Lager gab. Da gab es ja auch riesige Proteste. Die haben probiert, sich zu organisieren. Das wurde massiv vom Konzern verhindert. Das ist ein amerikanischer Konzern in Deutschland, der macht dasselbe hier. In den USA gelingt das aber, weil die Handelskammer so stark ist, dass sie Einfluss auf die amerikanischen Regierungspolitik nimmt. Und dazu kommt, dass je niedriger die Arbeitskosten sind, desto höher sind natürlich die Unternehmensgewinne. Und das wiederum belohnt die Börse. Das wiederum mögen die Anleger. Wenn man das anders versucht, Walmart hat das mal probiert, die Löhne zu heben. Das wurde sofort an der Börse abgestreift. Und das alles zeigt er in seinen knapp 200 Seiten. Reiche, reiche Beispiele.
Also die Sozialausgaben, die Sozialhilfe, die nicht bei den tatsächlich armen Menschen ankommt, die fehlenden Gewerkschaften hast du als Ursachen schon genannt für diese enorme soziale Ungleichheit in den USA. Welche Ursachen benennt er noch? Ich meine, ich könnte mir auch das radikal neoliberale Wirtschaftssystem der USA auch als eine Ursache vorstellen.
Ja, aber er geht wirklich, er schaut tief, er gräbt tief. Und ich finde, das macht dieses Buch auch wirklich so mitreißend. Also er schaut nämlich zum Beispiel auch auf Bebauungspläne und zeigt damit, dass arme Menschen ganz gezielt ausgeschlossen würden aus, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, guten Bezirken. Sozialbauten werden da strikt verhindert. Das hat den Grund, weil man keine Durchmischung will, weil die Menschen, die für viel Geld ein tolles Haus gebaut haben, das ist in Amerika, sind die Häuser dreimal so groß wie die normalen Durchschnittshäuser in Deutschland, also das sind Prestigeobjekte, die sollen natürlich nicht an Abwertung verlieren, also wird das durch Bebauungspläne verhindert. Er erzählt von Schrottimmobilien, die vornehmlich an arme Menschen vermietet werden, zu horrenden Mieten, die dann wieder zwangsgeräumt werden, also dieser Kreislauf, der da auch entsteht. Er beschreibt Banken, die Millionen Dollar an Überziehungszinsen und Scheckgebühren einziehen und dann schreibt er, es gibt nicht nur ein Bankwesen bei uns in den USA, es gibt zwei, eins für die Armen und eins für den Rest der Gesellschaft. Und das ist das Ergebnis sozusagen von Misswirtschaft, aber gleichzeitig sagt er halt, es entsteht sozusagen Parallelwelten, die hier aufgebaut werden und die gefüttert werden von Klischees. Und auch diese Klischees finden sich in diesem wirklich wichtigen und guten Buch. Das Wichtigste ist die Mehrheit, dass Sozialhilfe die Arbeitsmoral untermauert, dass es schadet. Er sagt falsch. Er sagt, der amerikanische Staat gibt denjenigen am meisten, die es am wenigsten benötigen. Und zwar durch Subventionen, durch Steuervergünstigung und sowas. Und das wiederum führt zu einer strukturellen Unmoral. Und das ist ganz, ganz wichtig. Einige Menschen werden immer reicher, koppeln sich dann von staatlichen Leistungen ab und haben auch gleichzeitig immer weniger Interesse, das zu finanzieren. Und in der Folge verfällt sozusagen der Sozialstaat, staatliche Bildung, öffentlicher Nahverkehr und Sozialwohnungen dann auch.
Jetzt hast du schon gesagt, Kim, Matthew Desmond, der ist Soziologe. Ein Drittel des Buchs ist der Anhang. Also er macht sehr datenbasierte Analysen. Wie liest sich das denn jetzt? Sehr wissenschaftlich?
Nee, gar nicht. Das ist wahnsinnig flüssig. Das ist wirklich beste Sachbuchlektüre, fundiert, belegt und im Ton sachlich, aber in der Sache leidenschaftlich. Und das funktioniert hier so. Also ich glaube, man merkt es mir auch ein bisschen an. Ich war total angefasst von dieser Lektüre, denn sie verrät eben nicht nur ganz viel über den Zustand der USA, über ihre krasse Ungleichheit, sondern sie zeigt letztlich auch, auf was wir hier achten müssen. Natürlich gibt es Parallelen zu uns. Also du hast es ja eben schon gesagt, wir hatten gestern eine Autorin hier, die das für Deutschland beschreibt. Und zu gucken, was können wir lernen aus dieser scharfen Analyse? Nämlich, dass Armut nicht das Ergebnis einer selbstverschuldenden Misere ist. Also, dass die Menschen nicht etwas Dummes gemacht haben, dass sie nicht per se dumm sind, sondern dass es immer das Ergebnis von mangelnder Teilhabe ist. Und insofern ist das eine wahnsinnig wichtige Lektüre auch hier in Deutschland.
Und beschreibt Desmond dann am Ende auch, wie die USA aus dieser sozialen Ungerechtigkeit kommen?
Ja, er fordert einen krassen Perspektivwechsel, und zwar von denjenigen, die im Wohlstand leben. Die müssen den Blick auf sich selbst richten. Die müssen nämlich verstehen, mein Wohlstand, der wird finanziert eben, wie ich eben schon mal gesagt habe, durch Subventionen, durch Vergünstigung, dadurch, dass ich auf dieser sonnigen Seite stehe, dadurch, dass ich einfach ein Bankkonto eröffnen kann. Das ist ja für viele selbstverständlich, aber für ganz viele Menschen eben auch nicht. Und er sagt eben, gucken, wieder bereit sein, das Gemeinwohl zu finanzieren und dafür zu zahlen. Dann, so sagt er, kann die amerikanische Katastrophe ein Ende finden. Daran lässt er wirklich gar keinen Zweifel. Und insofern ist sein Buch ein moralischer Appell an eine Welt, in der viele ihren moralischen Kompass verloren haben. Die Superreichen etwa, die ja auch bei uns immer mehr werden. Und er zeigt dann an dem Beispiel von PayPal-Mitbegründer Peter Thiel, der hat sich eine Altersversorgung von 5 Milliarden Euro zurückgelegt, ohne dafür Steuern zu zahlen. Das findet er richtig, das ist bitter. Ein ganz wichtiges Buch.
Armut von Matthew Desmond, eine amerikanische Katastrophe. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Jürgen Neubauer ist das Buch erschienen im Rowohlt Verlag. 304 Seiten für 20 Euro. Vielen Dank für die Buchkritik an Kim Kindermann. Heute eröffnet in München eine Ausstellung über die Literaturikone des 20. Jahrhunderts, Ingeborg Bachmann. Die Faszination für ihr Werk und auch für ihre Person, die sind nach wie vor ungebrochen. Wirklich jede Veröffentlichung, jeder noch so kleine Briefschnipsel aus ihrem Nachlass wird zu einem großen Ereignis. Jetzt wird der österreichischen Dichterin eine umfassende Ausstellung gewidmet. Ich bin es nicht, ich bin's, heißt die. Und Andi Hörmann hat sie schon angeschaut.
Literaturhaus München, Erdgeschoss. Aus Lautsprechern an den massiven Steinsäulen unter der Gewölbedecke hört man das Tippen auf einer analogen Schreibmaschine. Der 300 Quadratmeter große Raum ist in Gelb-Orange-Töne getaucht. Die Fenstertüren sind mit farbiger Folie abgeklebt. Der Titel der Ausstellung über Ingeborg Bachmann ist ein Zitat der Schriftstellerin.
Ich bin es nicht, ich bin's.
Die ausdrückliche Verneinung von Identität, gefolgt von einer flapsigen Selbstbehauptung. Für Tanja Graf, der Leiterin des Literaturhaus München, ist dieses titelgebende Zitat:
Die Auseinandersetzung von Ingeborg Bachmann mit ihrer Identität als Künstlerin und die vielen Facetten, die dieses Künstlerinnen-Dasein hat, das versuchen wir eben auch in der Ausstellung zu zeigen und mit diesem Titel. Also auch dieses Geheimnisvolle und dieses Nicht-Ergründbare mit thematisieren.
Ingeborg Bachmann, die sich selbst behauptende Nachkriegslyrikerin, steht wie kaum eine andere ihrer Generation für eine weibliche Selbstermächtigung in einer von Männern dominierten Welt. Dass sie auch eine regelrechte Stilikone war, das zeigt nun die Münchner Ausstellung mit Dutzenden von der Decke abgehängten, auf transparentem Kunststoffplatten gedruckten Porträts. Die wirken, als würden sie im Raum fast frei schweben.
Und andererseits wollten wir hier auch mit der Farbgebung in verschiedenen Pastelltönen, Rot, Orange, Rosa, auch die Farbkulisse aus Ingeborg Bachmanns Rom der 60er, 70er Jahre aufgreifen.
Anna Seethaler hat die Ausstellung kuratiert. Durch das warme, gelb-orangene Licht im Raum assoziiert man tatsächlich die Farben von Markisen auf den Terrassencafés in Bachmanns geliebtem Rom. Dazu passen wunderbar drei zum ersten Mal ausgestellte Kleidungsstücke von Ingeborg Bachmann. Ein hochgeschlossenes und eng geschnittenes Abendkleid in tiefem Schwarz, ein kurzer weiß-blauer Strandoverall und das Cocktailkleid in Aprikot, das den Farbton der Ausstellung vorgibt.
Am äußeren Rand zieht sich sozusagen ihr Leben auf. So haben wir hier verschiedene Exponate, Briefe, Manuskripte, Belege für verschiedene Reisen, Fotos in den Vitrinen chronologisch ihrem Leben nach angeordnet. Wir beginnen hier mit ihrer Geburtsstadt Klagenfurt, mit dem Kärnten ihrer Kindheit, gehen weiter in das Wien ihres Studiums, bis wir dann in der Mitte nach Rom kommen, das ab den 50er Jahren ungefähr ihr Lebensort war. mit verschiedenen Ausflügen über Zürich, auch einem kurzen Münchenjahr, weiter bis zum Ende ihres Lebens in den 1970er Jahren wieder in Rom.
Über Audioguides gibt es auch ein paar der berühmten Gedichte von Ingeborg Bachmann, erschienen bei der Hörverlag, aus den Jahren 1948 bis 1957 im Originalton zu hören.
Dein Hut lüftet sich leis, grüßt, schwebt im Wind, dein unbedeckter Kopf hat's Wolken angetan, dein Herz hat anderswo zu tun.
Neben ihrer Olympus unter einem Glaskubus stehen andere analoge Schreibmaschinen, auf denen Ausstellungsbesucherinnen und Besucher herumtippen dürfen. Das wirkt wie ein Echo des Schaffens von Ingeborg Bachmann in dieser Münchner Ausstellung. Und tatsächlich hat sie hier 1957 auch mal gelebt und als Radioredakteurin gearbeitet.
Hier haben wir beispielsweise einen Brief von Ingeborg Bachmann an Hermann Kästen, in dem sie hier Zitat schreibt: Der Kaffee ist schlecht in München, der Herbst ausnahmsweise ganz schön. Aber für verwöhnte römische Augen ist er auch kein Trost.
Ein paar wenige solcher getippten Briefe und vergilbte Papierdokumente sind in Vitrinentischen ausgestellt. Chronologisch geht es im Uhrzeigersinn von einer Lebensstation zur nächsten. Im Mittelpunkt steht mit der Schreibmaschine das Werkzeug ihres Schaffens. Der Fokus dieser Ausstellung liegt aber weniger auf der Wirkung ihrer Texte, sondern vielmehr auf der Wirkung der Person Ingeborg Bachmann. Die Kleidungsstücke und die vielen Porträtaufnahmen werfen ein Licht auf das Stilbewusstsein dieser ikonischen Schriftstellerin, die schon zu Lebzeiten ein Medienstar war.
Woher dieses Bewusstsein rührt, kann man nur vermuten, kann man ihr nur zuschreiben. Aber es ist eben spannend, das zu sehen, gerade in den verschiedenen Porträts, in denen sie den Betrachter wirklich ins Auge blickt, die einen wirklich festnageln. Kann man hier natürlich schon davon ausgehen, dass sie sich um die Wirkung eines solchen Blicks oder solcher Fotos auch bewusst war.
Das sagt die Kuratorin Anna Seethaler über Ich bin es nicht, ich bin's. Die Ausstellung über Ingeborg Bachmann läuft noch bis zum 3. November im Literaturhaus München.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Tamara Weihrauch und ich lese gerade die Gute-Laune-Geschichten, die zusammengefasst wurden von Caroline Adler. Und da geht es um so locker leichte Sommergeschichten, die von verschiedenen Autoren stammen und die tatsächlich gute Laune machen. Die eine Geschichte ist mir im Gedächtnis geblieben. Da ging es um eine Familienfeier, die ein bisschen zu Irritationen führte. Da kam die Familie, die war dem Geburtstagskind ziemlich unangenehm und peinlich, deshalb hat sie ausgeladen. Die kamen aber trotzdem und sind dann bei den Freunden wieder erwartend gut angekommen. Und ja, das fand ich sehr erfrischend und realitätsnah. Und das ist locker leicht und insgesamt sind es sehr gute Einschlafgeschichten und man wacht auch wirklich mit einem Lächeln im Gesicht wieder auf morgens.
Gute Laune, also beim Einschlafen und beim Aufwachen. Das machen Tamara Weihrauch in Erbach, die Gute-Laune-Geschichten. In dem Band hat die Herausgeberin Caroline Adler unterschiedliche Texte versammelt, zum Beispiel von Dora Held, von Erich Kästner oder von Axel Hacke. Erschienen ist das Taschenbuch bei DTV, 265 Seiten für 12 Euro.